Heute ist Donnerstag, der 23. Oktober 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene.
Hallo Jana, hallo alle zusammen.
Wir beginnen mit einem Blick auf die Massenproteste, die letzten Samstag überall in den USA stattfanden. Danach sprechen wir über Europa. Zum ersten Mal seit 35 Jahren wird in Deutschland vor einem möglichen Krieg gewarnt. In unserem Wissenschaftssegment sprechen wir heute über die Vergabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften 2025. Die Ökonomen Joël Mocquier, Philippe Aguillon und Peter Howitt erhielten den Preis für ihre Arbeit daran, wie technologischer Fortschritt und schöpferische Zerstörung nachhaltiges Wirtschaftswachstum vorantreiben. Und zum Schluss sprechen wir über eine Debatte in den USA rund um die geplante Super Bowl Halbzeitshow. Dabei geht es insbesondere um Fragen der Repräsentation und Sprache im amerikanischen Sport- und Unterhaltungsbereich.
Wer hätte gedacht, dass Bad Bunny mit seinem Auftritt auf Spanisch eine solche Kontroverse auslösen würde? Vor allem in den USA, wo Spanisch die Muttersprache von etwa 18% der Bevölkerung ist.
Wir werden gleich im Detail über diese Geschichte sprechen. Aber jetzt erzähl uns doch bitte, was uns im zweiten Teil des Programms erwartet.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Da-Compounds, Da-Words. Wir sprechen über die Fernsehsendung Bernd das Brot. Ein Brot, das stets mürrisch, schlecht gelaunt und depressiv verstimmt ist. Die Figur ist dabei allerdings so komisch, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene darüber lachen können. Bernd das Brot hat nun auch Fans in den USA. 2025 war ein wirklich turbulentes Jahr für das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München. Hitzerekord, Bombendrohung, gefährliche Momente wegen Überfüllung. Das alles ging auf keine Kuhhaut. Genau das ist auch unsere Redewendung für diese Woche. Auf keine Kuhhaut gehen.
Klingt gut. Los geht's.
No-Kings-Proteste in den USA. Millionen Menschen demonstrieren für den Erhalt der Demokratie.
Am Samstag beteiligten sich landesweit fast 7 Millionen Menschen in den USA an einer riesigen Protestwelle mit dem Motto No Kings. Schwerpunkt der insgesamt mehr als 2700 Proteste war die Bewahrung der Demokratie unter dem massiven autoritären Druck der Trump-Regierung. Die Demonstranten sehen in Trumps Versuchen, sich über die Justiz hinwegzusetzen und die Macht der Exekutive auszubauen, eine ernsthafte Erosion demokratischer Prinzipien. In den Wochen zuvor hatte die Trump-Regierung versucht, die Proteste als unbedeutende Störaktionen von Antifa, bezahlten Provokateuren, Terroristen und Menschen, die die USA hassen, darzustellen. Doch als wollte er den Demonstranten Recht geben, veröffentlichte Trump ein KI-generiertes Video, in dem er sich selbst mit einer Krone auf dem Kopf zeigt und Fäkalien auf Demonstranten schüttet. Die geschlossene Fokussierung auf den Erhalt der Demokratie stellt eine bedeutende Veränderung gegenüber den Themen dar, die in den Monaten vor Trumps Wiederwahl im Vordergrund standen. Die Demonstranten, von denen viele US-Flaggen trugen, bekundeten ihre Liebe zu ihrem Land und zur Verfassung. Viele äußerten sich besorgt über den Verlust der Meinungsfreiheit und der Unabhängigkeit der Justiz sowie über den zunehmenden Faschismus in den USA.
Wow, fast 7 Millionen Menschen. Das sind etwa 10% der 75 Millionen, die bei den Wahlen 2024 für die Demokratische Partei gestimmt haben. Es ist unglaublich, dass so viele für die Demokratie auf die Straße gehen.
Ja, es ist beeindruckend. Die wichtigste Frage ist jedoch, wird das alles etwas bewirken?
Meinst du nicht, dass allein die Tatsache, dass es über 2700 Kundgebungen in allen 50 Bundesstaaten gab, bereits etwas bewirkt hat? Millionen von Amerikanern haben am Samstag ihre Sorge über den zunehmenden Autoritarismus und den Erhalt der demokratischen Werte zum Ausdruck gebracht.
Ich glaube, hier ist etwas Größeres passiert.
Eine Revolution?
Ich weiß nicht, aber es scheint, als ob sich die Diskussion von Steuern, Zöllen, Einwanderung und anderen Themen verlagert hat. Hin zu den Fundamenten, auf denen die USA gegründet wurden.
Demokratie?
Ja. Es war klug von Trump, die MAGA-Bewegung ins Leben zu rufen. Er war Teil einer neuen politischen Strömung neben Orban, Putin und anderen Autokraten. Die Demokratie und freiheitsliebenden Amerikaner müssen ihre eigene Bewegung aufbauen. Die Frage ist also, ob No Kings der Anfang davon ist.
Deutsche Bundesbehörde warnt vor der Möglichkeit eines Krieges.
Erstmals seit 35 Jahren warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor der zunehmenden Wahrscheinlichkeit eines Krieges in Deutschland. Die Warnung wurde durch den anhaltenden Konflikt in der Ukraine ausgelöst. Die Behörde hat einen neuen Ratgeber herausgegeben, in dem empfohlen wird, vorzusorgen und einen Vorrat an Lebensmitteln für 3 bis 10 Tage anzulegen. Der Ratgeber mit dem Titel Vorsorgen für Krisen und Katastrophen soll den Bürgern helfen, Desinformation zu erkennen und in Notfällen einen sicheren Schutzraum zu finden. Er enthält auch Strategien für den Umgang mit Extremsituationen, darunter aktuelle Informationen zu Bedrohungen wie Cyberangriffen und Sabotage. Die Behörde empfiehlt, Notvorräte in die regelmäßige Einkaufsroutine einzubeziehen. Es wird geraten, bei jedem Einkauf ein paar zusätzliche Lebensmittel zu kaufen und die Hausapotheke auf wichtige Medikamente zu überprüfen. Trotz dieser Hinweise zeigte eine Umfrage, dass 53% der Deutschen keine Vorbereitungen für einen Notfall getroffen haben.
Notfallrichtlinien für den Kriegsfall? Ist das nicht etwas übertrieben?
Finde ich nicht. Zum ersten Mal seit Jahren wird vor einem möglichen Krieg gewarnt. Also, ich finde das alarmierend.
Ich verstehe zwar, dass die Lage in der Ukraine ernst ist, aber Deutschland ist eines der sichersten Länder Europas.
Das stimmt. Aber das bedeutet nicht, dass man die Risiken ignorieren sollte. Es ist besser, vorbereitet zu sein, als überrumpelt zu werden.
Das sehe ich ein. Aber Vorräte für 10 Tage? Das erfordert viel Platz, den die meisten deutschen Haushalte nicht haben. Und es ist teuer. Nicht jeder kann es sich leisten, solche Vorräte anzulegen.
Kauf einfach jedes Mal, wenn du einkaufen gehst, ein paar Konservendosen oder Packungen Nudeln mehr. Man muss es ja nicht übertreiben.
Okay, das klingt vernünftig. Vielleicht sollte ich doch meine Notvorräte überprüfen. Nur für den Fall. Aber ich finde es trotzdem etwas übertrieben.
Das ist verständlich. Ich denke trotzdem, dass ein paar Vorkehrungen nicht schaden können, besonders heutzutage. Sicher ist sicher, oder?
Wirtschaftsnobelpreis 2025 für Forschung zu technologischem Fortschritt und Wachstum.
Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften wurde in diesem Jahr an Joël Mocquier, Philippe Paguillon und Peter Howard verliehen. Gemeinsam haben die Forscher die wichtigsten Faktoren für Innovation und Wirtschaftswachstum identifiziert. Laut Mocquier beruhte der Erfolg der industriellen Revolution auf einer Kultur des Wissensaustauschs, die eine besondere Synergie zwischen Wissenschaft und praktischer Anwendung möglich machte. Aguillon und Howard erforschten, wie Innovation durch Wachstum fortgesetzt wird, angetrieben durch schöpferische Zerstörung. Das ist ein Konzept, das beschreibt, wie sich die Markteinführung neuer und besserer Konkurrenzprodukte auf Unternehmen auswirkt. Schöpferische Zerstörung heißt, dass alte Technologien oft durch neue Technologien ersetzt werden, was sowohl zu Produktivitätssteigerungen als auch zu Arbeitsplatzverlusten führt. Aguillon und Howard weisen darauf hin, dass ein ausgewogenes Maß an Wettbewerb die Innovation fördert, wohingegen konzentrierte oder hart umkämpfte Märkte die Innovation behindern. In der westlichen Welt hat sich das Produktivitätswachstum mittlerweile verlangsamt und zugleich ist die Technologieskepsis gewachsen. Der Preis erinnert daran, dass nachhaltige Innovation eine förderliche Kultur, Wettbewerb und Anpassungsfähigkeit erfordert. Die Entscheidung des Nobelkomitees hat eine Debatte ausgelöst, da sie Mokirs qualitativen Ansatz in der Wirtschaftswissenschaft über die traditionelle empirische Analyse zu stellen scheint.
Ich schätze es zwar, dass der Fokus auf Kultur gelegt wird, aber ich glaube, dass Wettbewerb und schöpferische Zerstörung wichtiger sind. Innovation floriert nicht nur durch Kultur, sondern braucht auch ein wettbewerbsorientiertes Umfeld, um wirklich Fahrt aufzunehmen.
Aber findest du nicht, dass Mokirs Argument des kulturellen Aspekts der industriellen Revolution, das, was er als industrielle Aufklärung bezeichnet, genauso wichtig ist? Es verdeutlicht, wie bahnbrechende Entwicklungen zustande kommen, wenn sich Ideen ungehindert verbreiten können.
Klar ist das wichtig. Aber wenn Unternehmen nicht durch Wettbewerb motiviert werden, werden sie träge.
Wenn alle nur darauf aus sind, sich gegenseitig zu übertrumpfen, verlieren wir vielleicht das große Ganze aus den Augen. Fortschritt auf lange Sicht. Eine Kultur des Experimentierens zu fördern, könnte zu einer nachhaltigeren Form des Wettbewerbs führen. Und vergiss nicht die Entdeckung von Aguillon und Howitt, dass Innovationen nicht nur durch monopolistische Märkte gebremst werden, sondern auch durch einen gnadenlosen Wettbewerb.
Das stimmt. Ein knallharter Wettbewerb senkt die Gewinne und behindert damit Investitionen in Innovation und Forschung.
Genau. Beide Perspektiven haben ihre Berechtigung, aber sie sollten sich nicht gegenseitig ausschließen, oder?
Bad Bunny will, dass Football-Fans Spanisch lernen.
Bad Bunnys geplante Halbzeitshow beim Super Bowl hat in den USA für viel Gesprächsstoff gesorgt. Dabei geht es insbesondere um Repräsentation und Sprache im amerikanischen Sport- und Unterhaltungsbereich. Der puerto-ricanische Superstar hat nun amerikanische Football-Fans dazu aufgerufen, Spanisch zu lernen, um mehr Freude an seiner Performance zu haben. Dieser Aufruf löste im Internet eine Welle der Unterstützung aus den schwarzen Communities aus. Dies steht im Gegensatz zur Situation im Jahr 2024. Damals hatte die große Unterstützung für Donald Trump unter den lateinamerikanischen Wählern zu Spannungen zwischen den schwarzen und lateinamerikanischen Communities geführt. Derzeit sehen einige Medienexperten Bad Bunny jedoch als kulturelle Brücke zwischen der afroamerikanischen, lateinamerikanischen und karibischen Kultur. Puerto Ricaner haben eine enge Verbindung zur afroamerikanischen Community und engagieren sich zunehmend politisch. Bad Bunnys Auftritt beim Super Bowl symbolisiert einen wichtigen Moment für die kulturelle Repräsentation und für die Einheit in einer gespaltenen Nation.
Das sehe ich genauso. Bad Bunnys Auftritt beim Super Bowl ist ein wichtiger Moment für die Repräsentation.
Manche Leute sagen, Bad Bunny sei nicht amerikanisch genug, weil er aus Puerto Rico stammt.
Nicht nur das. Sie halten ihn sogar für anti-amerikanisch. Solche Sichtweisen machen mich wütend.
Aber ist es nicht etwas hart, alle Kritik abzutun? Klar, Bad Bunny hat Talent. Aber manche Leute fühlen sich von seinem Stil und seiner Musik nicht angesprochen. Vor allem, wenn sie kein Spanisch sprechen.
Ich glaube, es geht um mehr als nur Musik und die Sprache von Texten. Es geht darum, Barrieren zu überwinden und Vielfalt zu zeigen.
Vergiss nicht, dass die Trump-Regierung und viele Trump-Anhänger keine Vielfalt mögen.
Wirklich bedauerlich. Sprachliche Vielfalt ist eine gute Sache. Jetzt haben wir alle einen Grund mehr, Spanisch zu lernen. Da Compounds. Da Words. Bernd das Brot.
Dass deutsche Fernsehsendungen auch international Anklang finden, ist eher selten. Daher ist es ziemlich verwunderlich, dass gerade die Sendung Bernd das Brot in den USA so gut ankommt und das Publikum dort zum Lachen bringt. Dabei handelt es sich um ein mürrisches, schlecht gelauntes Brot, das die ganze Zeit behauptet, sein Leben sei sinnlos.
Was ist daran denn zum Lachen? Für mich klingt es eher traurig.
Ich denke, man muss schon eine gewisse Art Humor haben, um Bernd das Brot lustig zu finden. In Deutschland scheinen jedenfalls viele diesen Humor zu teilen, denn die Sendung gibt es seit 25 Jahren.
Ich fasse es nicht. Wer guckt sich so etwas denn an?
Naja, eigentlich ist Bernd das Brot für Kinder geschrieben worden und lief auf dem Kinderkanal.
Auf dem Kinderkanal? Dafür ist es aber ziemlich traurig. Anscheinend hat Bernd das Brot aber auch Erwachsene begeistert. Ansonsten wäre der Erfolg wohl kaum zu erklären.
Stimmt. Dafür gibt es natürlich einen Grund. Am Anfang war die Sendung nur zu Zeiten zu sehen, an denen Kinder wach sind.
Klingt logisch.
Der Kinderkanal hat früher bis abends um 9 gesendet. Danach gab es bis morgens um 6 die sogenannte Sendepause. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
Daran erinnere ich mich dunkel. Handelte es sich dabei nicht um dieses bunte Standbild mit der Uhrzeit in der Mitte?
Ja, genau. 2003 wurde die Sendepause abgeschafft und es wurde die ganze Nacht gesendet. Jetzt rate mal, wer nachts auf dem Kinderkanal zu sehen war.
Bernd das Brot?
Natürlich. Und so hat die Sendung auch das Erwachsenenpublikum erreicht und begeistert.
Ich verstehe immer noch nicht, warum.
Sieh es mal so. TV-Sendungen, gerade auf dem Kinderkanal, sind meistens bunt, schnell und alle haben gute Laune. So ist das Leben aber nicht. Es gibt auch Tage, an denen man eigentlich nur im Bett liegen bleiben will, weil alles so blöd ist.
Und an diesen Tagen ist man genau auf einer Wellenlänge mit Bernd, der humorlos ist und immer etwas zu meckern hat.
Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Humorlos und immer am Meckern. So werden Deutsche doch häufig im Ausland wahrgenommen. Daher hat ein berühmter amerikanischer Moderator Bernd das Brot wahrscheinlich auch als das Deutscheste, das er je gesehen hat, bezeichnet.
Schön, dass Bernd das Brot die Deutschen im Ausland repräsentiert.
Jetzt mach dich mal locker Du bist ja fast genauso mies gelaunt wie Bernd das Brot. Die Figur ist doch mit Absicht so übertrieben dargestellt, dass es schon wieder lustig ist. Kinder und Erwachsene können gleichermaßen lachen, nur nicht an denselben Stellen.
Auf keine Kuhhaut gehen. That is absolutely staggering. Incredible. Ein Oktoberfest für die Geschichtsbücher. Das Oktoberfest, von uns Deutschen nur Dwiesen genannt, fand am 20. September bis zum 5. Oktober statt und war dieses Jahr mehr als turbulent.
Ja, das ging wirklich auf keine Kuhhaut. Die Veranstalter und der Freistaat Bayern sollten sich mit dem Geschehenen auseinandersetzen und wichtige Lehren für die Zukunft daraus ziehen, weil wir wirklich an einer Katastrophe vorbeigeschrammt sind.
Ohne Frage. Das Oktoberfest fing schon ungewöhnlich an. Am ersten Festtag waren es 30,7 Grad Celsius im Schatten. Es war der heißeste, jemals gemessene Tag auf den Wiesen in der Geschichte des Oktoberfestes.
Das muss man sich einmal vor Augen führen. Das Oktoberfest findet seit 1810 statt und Wetterdaten gibt es seit 1879. Und dieses Jahr hatten wir Ende September fast 31 Grad. Das geht wirklich auf keine Kuhhaut.
Und die Hitze, zusammen mit der Menschenmenge und dem vielen Bier, ist für keinen gut. Deswegen hatten so viele Leute dieses Jahr Herz- und Kreislaufbeschwerden. Insgesamt wurden 6.800 Menschen von Ärzten behandelt. 40% von ihnen wegen zu hohem Alkoholkonsum.
Der Rekord war dieses Jahr 3,8 Promille. Die Leute kennen den Trick nicht. Vor dem Biertrinken immer erst essen. Und zwar möglichst fettige Sachen wie salziges Händel. Das Öl im Magen mindert die Wirkung des Alkohols.
Und natürlich neben dem Bier viel Wasser trinken. Denn Alkohol entzieht dem Körper viel Wasser.
Das wusste ich gar nicht.
Das wissen die meisten nicht. Ich verstehe die Sauferei sowieso nicht. Wo so ein Maß dieses Jahr durchschnittlich knapp über 15 Euro gekostet hat. Das geht ja wohl auf keine Kuhhaut.
Die Wiesen sind diesmal aber aus allen Nähten geplatzt. An zwei Tagen musste das Fest wegen Überfüllung kurzfristig geschlossen werden. Am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, gab es erwartungsgemäß den größten Andrang. Und hier hätte es wirklich zur Katastrophe kommen können.
Die Veranstalter haben wirklich nicht gut reagiert. Viele Leute in der Menge standen kurz vor einer Panik. Es hätte zu einem Crash kommen können, bei dem es viele Tote und Verletzte gegeben haben könnte. Die Verantwortlichen müssen da viel entschiedener reagieren.
Was heißt hier reagieren? Man muss vorher schon eingreifen. So voll darf es gar nicht erst werden. Diese Lehre wird man für die Zukunft ziehen müssen.
Dann gab es auch noch eine Bombendrohung. Das ganze Fest wurde einen ganzen Tag lang abgesperrt und durchsucht und erst abends wieder geöffnet.
Trotz aller dieser Sperrungen gab es 6,5 Millionen Besucher, die 6,5 Millionen Liter Bier tranken. Das ist nur ein bisschen weniger als letztes Jahr. Ohne diese ganzen Unterbrechungen wäre es mit Sicherheit ein Rekordjahr gewesen.
Vergiss nicht die 700 Tonnen Abfall, 4.500 Fundsachen und 780 Straftaten, meist Körperverletzung.
Was der Alkohol doch mit Menschen macht. Ein Vorkommnis involvierte wohl Nationalfußballspieler Leroy Sané. Was war da passiert?
Es gab wohl eine Rangelei mit einem aufdringlichen Fan, der ihn beleidigte. Bei einem anderen Zwischenfall wurde der Schauspieler Florian Teichtmeister wegen Kokainbesitzes festgenommen.
Klasse. Naja, gegen Ende der Wiesn gab es dann feuchtkaltes Herbstwetter und für die abfliegenden Touristen, ungefähr 21% der Besucher, gab es dann noch eine schöne Überraschung am Münchner Flughafen.
Genau. Der war wegen Drohnen, vermutlich russischen Ursprungs, zeitweise geschlossen. Das ging auf keine Kuhhaut. Es war das reinste Chaos.
Ja, die Drohnen offenbarten wieder mal die Hilflosigkeit Deutschlands. Darüber sprechen wir aber ein anderes Mal. Jetzt verabschieden wir uns vom Oktoberfest. Am 19. September nächstes Jahr heißt es dann wieder
Ohrzapft is. Ja, liebe Jana, das war die Episode 485, die wir hier im Studio abgedreht haben. Hat wieder viel Spaß gemacht, tolle Themen. Spannend fand ich das Oktoberfest-Thema mit den ganzen Statistiken. Und ja, jetzt sind wir Mitte Oktober. Das Oktoberfest ist passé. Die nächste Feierlichkeit wird Halloween sein. Dann kommt Thanksgiving und dann kommt Weihnachten. Und dann ist das Jahr schon wieder vorbei. Das geht jetzt in schnellen Schritten zum Jahreswechsel zu.
Na, hoffentlich nicht. Ich bin ja immer dafür, dass wir ein bisschen den Moment so wahrnehmen, wie er ist. Und dazu sage ich nur, mich interessiert die Geschichte von Bernd das Brot. Vielleicht kann der ja nicht nur irgendwie auch auf unterschiedliche Stimmungsmöglichkeiten aufmerksam machen, sondern auch darauf, dass es einfach okay ist, so zu sein, wie man ist. Ne?
Genau. Guten Appetit. Und bis dahin sage ich nächste Woche Tschüss.
Bis dann.